Der an das Prager Tagblatt anschließende Abschnitt führt den Titel »Redaktionelle Nachbemerkungen« und enthält Geschichten aus dem Milieu anderer Tageszeitungen, zum Beispiel aus der einstigen Kronenzeitung, die sich von der journalistischen Geltung und vor allem von der Massenauflage ihrer heutigen Nachfolgerin nichts träumen ließ. Die ursprüngliche, um die Jahrhundertwende gegründete und während des Zweiten Weltkriegs eingestellte Kronenzeitung galt allgemein und mit Recht als ein sogenanntes Hausmeisterblattl. Wollte auch gar nichts anderes sein, wusste sich in restlosem Einklang mit den Bedürfnissen und dem Niveau einer kleinstbürgerlichen Leserschaft und war in ihrer Art ein unerreichbares Unikum. Als andere Zeitungen schon längst mit Fotoreportagen arbeiteten, blieb die Kronenzeitung noch immer dabei, das jeweils aufregendste Tagesereignis durch ihren Zeichner illustrieren zu lassen, dessen Produkt in sogenannter Strichätzung auf der Titelseite erschien. Dort prangte in gleicher Ausführung von Zeit zu Zeit auch das Porträt des glücklichen Gewinners, der in einem der regelmäßig veranstalteten Preisausschreiben durch das Los ermittelt worden war, ein Kleinrentner, ein pensionierter Schrebergärtner, eine Trafikantenswitwe oder ein Angehöriger eben jenes Hausbesorgerstandes, dem die Kronenzeitung ihren abwertenden Spitznamen verdankte. Die Haltung des Blattes war selbstverständlich konservativ und alle Versuche, etwa die altmodische Lokalberichterstattung zu modernisieren, scheiterten an der Existenz eines uralten Lokalredakteurs mit dem seltsamen Namen Mehlwurm, der seit Jahrzehnten die Sparte Unglücksfälle und Verbrechen betreute, und zwar dergestalt, dass er die einlaufenden Meldungen, sie wurden von einer eigenen Agentur, der Polizeikorrespondent Herzog, an die gesamte Tagespresse geliefert, abwechselnd mit dem Satzvermerk non pareil oder petit versah und sie im Übrigen so, wie sie kamen, in die Setzerei schickte. Als ein neu engagierter Lokalchef in einer ersten radikalen Aufwallung Mehlwurm entlassen wollte, wurde er höheren Ort sofort gebremst. Daran sei nicht zu denken, der Alte säße nun schon so lang auf seinem Platz, dass er als unkündbar gelte. Aber vielleicht wäre er einem sanften Zuspruch, ein paar sachlichen Ratschlägen zugänglich, und das möge der Neuerungssüchtige immerhin versuchen. Er tat es. Herr Mehlwurm, sagte er, ich weiß, dass Sie zu den ältesten Mitgliedern der Redaktion gehören und auf ein reiches Leben zurückblicken. Eben darum sollten Sie sich nicht damit begnügen, die Polizeimeldungen, die in Ihr Ressort fallen, einfach in Satz zu geben. Das kann jeder. Sie aber, Herr Mehlwurm, müssten aus eigenem etwas hinzufügen, eine menschliche Färbung, ein persönliches Urteil. Manchmal genügen ja schon wenige Worte, um eine trockene Nachricht lebendiger zu machen. Sie verstehen mich, Herr Mehlwurm. Mehlwurm verstand und nahm sich's zu Herzen. Das wurde schon am nächsten Tag aus der Bearbeitung zweier Lokalmeldungen ersichtlich. Die erste berichtete, dass die 48-jährige Köchin Marie Steskal mit ihrem Lebensgefährten, dem 42-jährigen stellungslosen Maurerpolier Franz Kemmeter, in eine Auseinandersetzung geraten war und von ihm durch mehrere Messerstiche schwer verletzt wurde. Soweit die Korrespondenz Herzog. Mehlwurm, menschlich bearbeitete Fassung, lautete: durch mehrere Messerstiche leider verletzt wurde. Die zweite Meldung, handelnd von einem Gastwirt, der in volltrunkenem Zustand seine körperbehinderte Ehegattin verprügelt und in die kalte Winternacht hinausgetrieben hatte, bereicherte Mehlwurm durch das persönliche Urteil: für wahr ein roher Geselle. Ich muss mich fragen, ob mein Freund Milan Dubrovic, dem dieses Buch gewidmet ist und der heute eine angesehene Wiener Wochenzeitung herausgibt, noch in das Kapitel vom Journalismus gehört oder schon in das nächste, das sich mit dem Kaffeehaus beschäftigen wird. Redaktion und Kaffeehaus sind verwandte, ja einander überschneidende Phänomene, indem einerseits jede bessere Redaktion etwas von einem Kaffeehaus an sich hat und andererseits jeder bessere Journalist weit öfter im Kaffeehaus anzutreffen ist als in seiner Redaktion. Ich habe Milan Dubrovic kaum jemals in einer der Redaktionen besucht, in denen er tätig war. Hingegen saß ich regelmäßig und in manchen Zeitphasen sogar täglich mit ihm im Café Herrenhof beisammen wo gegen Ende der 20er Jahre unsere bis heute intakte Freundschaft begonnen hat. Damals, pendelnd zwischen Wien und Prag, begann ich auch mit der Arbeit an meinem Schüler Gerber, musste mich jedoch ebenso wie Dubrovic durch Beiträge für Zeitungen und Zeitschriften um laufende Einkünfte bemühen. Es waren die typischen unverlangten Manuskripte, die wir da auf gut Glück und mit wechselndem Erfolg verschickten. Die meinigen bekundeten in Form von Kurzgeschichten oder Glossen durchaus literarische Ambition. Dubrovic neigte mehr zur aktuellen Reportage oder zur Schilderung merkwürdiger Begebnisse aus der Geschichte Wiens, denen er manchmal aufgrund eigener Findigkeit, manchmal aufgrund sachkundiger Hinweise nachging. Einen solchen Tipp bekam er einmal von Richard Wiener, der zu den besseren Repräsentanten des damals noch in Blüte stehenden Wiener Feuilletonismus gehörte, mitunter als Polga des kleinen Mannes bezeichnet wurde und seiner Arriviertheit durch stelzbeiniges Gehaben nebst ebensolcher Ausdrucksweise Rechnung trug. »Hören Sie, Dubrovic«, begann er bedeutsamen Ton sein Tischgespräch im Café Herrenhof, »wenn Sie einmal Muße haben, aber wirklich nur dann, ich kann für nichts garantieren und möchte Ihre Arbeitszeit nicht durch eine möglicherweise ergebnislose Extratour belasten. Wie gesagt, wenn Sie einmal Muße haben, dann suchen Sie in Baden bei Wien den Nachtportier des Hotels zum Goldenen Anker auf. Er ist der Schwager des Fiakerkutschers Bratfisch, der den Kronprinzen Rudolf nach Meierling gefahren hat. Vielleicht kann er Ihnen etwas Interessantes erzählen.« Dubrovic, als lernbegieriger Anfänger, stets darauf bedacht, sich von den Ratschlägen Altvorderer kein Wort entgehen zu lassen und außerdem nicht just von wieselflinkem Denk- und Schaltvermögen, war hingebungsvoll an Wieners Lippen gehangen und hielt jetzt noch sekundenlang einen angestrengten Blick auf ihn geheftet. Dann fragte er ein wenig ungläubig, »Wenn ich was hab?« Die Zeitungswünsche ihrer Stammgäste waren den Kellnern des Café Herrenhof selbstverständlich bekannt und wurden automatisch befriedigt, sodass es sich erübrigte, eine bestimmte Zeitung eigens anzufordern. Wenn sie nach 2 Minuten noch nicht da lag, war sie gerade in der Hand und würde binnen kurzem nachkommen. Es löste daher Überraschung aus, dass Dubrovic eines Tags nach dem Hamburger Fremdenblatt rief, das zwar als eine der damals führenden Auslandszeitungen auch im Café Herrenhof auflag, aber von niemandem, den wir kannten, gelesen wurde. Wir wussten nicht einmal, wie es aussah. Was der Kellner Albert herbeibrachte und dem wartenden Dubrovic übergab, war eine Zeitung von ungewöhnlich großem Format, größer noch als die Londoner und die New Yorker Times. Dubrovic begann jedoch nicht etwa zu lesen, sondern hielt das Riesending zur allgemeinen Besichtigung hoch. »Also bitte«, sagte er, »und die schicken mir etwas wegen Raummangel zurück.«
Das war das Langenmüller-Audiobook »Die Tante Jolesch« von Friedrich Thorberg, gesprochen vom Autor. Abschließend möchten wir Sie noch auf ein weiteres Hörbuch aufmerksam machen. Ein Gesamtverzeichnis der Langenmüller-Audiobooks können Sie anfordern bei Buchverlage Langenmüller-Herbig, Thomas Wimmering 11 in 80539 München.